We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
Herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und heute möchte ich hier ein Gespräch zur Verfügung stellen, das ich mit einem Fraunhofer Wissenschaftler geführt habe, zum Thema Desinfektion mit UV-Licht und zu seiner Entwicklung eines Geräts, mit dem man Smartphones und Tablets von Keimen, Bakterien und Viren aller Art befreien kann. Ich wünsche viel Vergnügen. Die Corona-Krise hat die ganze Welt im Griff. Händeringend wird nach Lösungen im Kampf gegen die Krankheit gesucht. Die Forschung an Medikamenten und Impfstoffen läuft auf Hochtouren. Neben der medizinischen Forschung gibt es natürlich auch zahlreiche Bereiche, in denen an der Verbreitung des Virus gearbeitet wird und an der Eindämmung der Ansteckung. Vor allem jetzt, wo über die Lockerung von Maßnahmen gesprochen wird, geht es um vielfältige Schutzmaßnahmen. Heute möchte ich über Desinfektionslösungen sprechen und dazu spreche ich mit Thomas Westerhoff vom Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB und hier vom Institutsteil Systemtechnik in Ilmenau. Einen schönen guten Tag, Herr Westerhoff. Grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Sie sind Experte für innovative Desinfektionslösungen. Das schreien sofort wahrscheinlich alle, ja, hier, aber es geht ja nicht um die gängigen Infektionslösungen, Desinfektionslösungen, die wir so kennen. Das heißt, kein Spender an der Tür, sondern ganz andere. Was ist der Kern Ihrer Forschung?
Der Kern unserer Forschung ist eigentlich eine Technologie, die schon relativ alt ist, die seit über 100 Jahren eigentlich in der Wasserdesinfektion schon sehr erfolgreich eingesetzt wird. Das ist die Desinfektion mit UV-Licht. Der Unterschied zu den klassischen Verfahren, die bisher auf Strahlungserzeugung mittels Quecksilberdampflampen basierte, ist eigentlich, dass wir das versuchen, mit LED-Technologie zu machen. Wir sind hier seit etwa 2014 in einem deutschlandweiten Konsortium aktiv, in dem es um die Entwicklung von UVC-LEDs vornehmlich geht. Und wir als Fraunhofer-Institut haben in diesem Konsortium, da ja Fraunhofer sehr anwendungsbezogene Forschung macht, die Aufgabe, Anwendungen für UV-LEDs in der Desinfektion, in der Medizin, in Umwelt und Life Science, in der Produktion zu entwickeln.
Mhm. LEDs kennen wir ja alle. Ich meine, Fraunhofer hat ja vor Jahrzehnten mit daran entwickelt. Was ist das Besondere an diesen UV-LEDs?
Nun gut, LEDs gibt es wie gesagt seit den 60er Jahren. Da sind die ersten Infrarot-LEDs auf den Markt gekommen. Inzwischen haben sich LEDs durchgesetzt im Beleuchtungsbereich. Eigentlich haben sie fast alle anderen Strahlungsmittel verdrängt. Und die Wellenlängen oder in der Entwicklung der LEDs kann man halt feststellen, dass, wie gesagt, zuerst die Infrarot-LEDs da waren, dann kamen Rot, Gelb, Grün, zum Schluss die blauen und weißen LEDs. Das heißt, die Wellenlängen sind immer kürzer geworden mit der Entwicklung. Inzwischen ist man da auch im UVA-Bereich schon bei relativ hohen Leistungen angekommen. Im UVC-Bereich sieht es da allerdings ganz anders aus. Hier haben wir noch relativ geringe Leistungen. Und es wird technologisch immer schwieriger, je kürzer die Wellenlängen werden. Ne? Mhm. Und das ist halt auch momentan die technologische Herausforderung, LEDs im UVC-Bereich mit entsprechenden Leistungen auch herzustellen. Mhm.
Dennoch haben Sie Anfang April den Prototyp eines Desinfektionsgeräts vorgestellt, mit dem man Smartphones und Tablets desinfizieren kann. Also mir als Bürger ist zumindest zu Beginn der Corona-Krise diese Diskussion um die Ansteckungsgefahr über die Geräte, die wir ja alle mit uns führen, zu kurz gekommen. Aber bei Ihnen geht es jetzt nicht in erster Linie um den Privatanwender oder den Privatbereich, oder?
Nein, es geht nicht um den Privatbereich. Eigentlich die wenigsten Leute geben ihr Smartphone aus der Hand. Das heißt also, auf den Oberflächen der Geräte finde ich eigentlich in der Regel nur die Keime, die ich selbst auf der Haut habe, die zur natürlichen Hautflora gehören, die sind auch nicht gefährlich. Anders sieht die Sache natürlich im medizinischen Bereich aus. Digitalisierung hält in Kliniken immer mehr Einzug. Das heißt, dort wird nicht mehr mit Papier gearbeitet, sondern die Datenerfassung zum Teil bei der Visite und so weiter, die erfolgen über Tablets oder halt Smartphones. Und diese Geräte gehen durchaus auch mal von Hand zu Hand und der Leiter der Krankenhaushygiene am Uniklinikum in Jena, der Professor Kipp, kam vor einiger Zeit auf uns zu. Wir machen mit dem Uniklinikum gemeinsame Projekte und erläuterte uns das Problem, dass man gerade in Kliniken das Problem hat, effektiv Infektionsketten unterbrechen zu müssen. Dort sind halt viele Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben, beziehungsweise wenn man zum Beispiel eine Organtransplantation hatte, dann wird das Immunsystem auch bewusst ausgeschaltet. Und dort ist natürlich eine Ansteckungsgefahr wesentlich gefährlicher als im normalen privaten Umfeld. Und hier wurde die Entwicklung dann angestoßen, ein Gerät zu entwickeln, mit dem ich sicher validiert Smartphones und Tablets bis zu einer Größe von 10 Zoll, haben wir uns jetzt erstmal festgelegt, desinfizieren kann. Mhm. Für den Klinikeinsatz. Mhm. Und auch schnell.
Ja, genau. Das habe ich gelesen. Das hat mich beeindruckt, dass es ja in Sekundenschnelle geht. Ich denke mal, das ist auch die Anforderung der Kliniken, weil man wahrscheinlich nicht darauf warten kann, bis dann ein vollständiger Desinfektionsprozess von, weiß ich nicht, einer halben Stunde durchgelaufen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also das Gerät steht dann irgendwann in jeder Klinik. Genau. Man kommt rein von der Visite, steckt es kurz rein, das wird desinfiziert und dann nimmt es der Nächste?
Im Prinzip so ähnlich. Also die meisten Smartphones und Tablets haben einen NFC-Chip integriert. Den nutzt man in der Regel eigentlich zum mobilen Bezahlen. Der hat eine Seriennummer. Das heißt, das Gerät ist quasi über diesen NFC-Chip eindeutig identifizierbar. Der Chip wird am Gerät gescannt. Man hält das also wie beim Bezahlen einfach an den Laser dran. Damit weiß das Gerät, jetzt kommt genau dieses Tablet in das Gerät rein. Man öffnet die Tür, legt es rein, ist eine Quarzglasplatte, wird von unten und oben bestrahlt. Die Wände sind mit Teflon verkleidet, weil Teflon hochreflektiv ist im UVC-Bereich, sodass wir wirklich ein sehr homogenes, diffuses Strahlungsfeld um das Tablet oder Smartphone erzeugen. Und dann wird die Tür geschlossen, es wird noch ein Bestätigungsknöpfchen gedrückt und dann wird das Gerät desinfiziert. Der Desinfektionsvorgang selbst wird intern durch UV-Sensoren überwacht. Das heißt, es wird also genau aufgezeichnet, dass die Zieldosis, und die ist wichtig, ich muss eine bestimmte Dosis erreichen, um Mikroorganismen effektiv bekämpfen zu können. Wenn es zu wenig ist, bleiben entsprechend viele übrig und es besteht immer noch eine Infektionsgefahr. Also diese Dosis wird aufgezeichnet, protokolliert und momentan auf einer internen Speicherkarte abgelegt. Über ein Webinterface kann ich das aufrufen. Und die Klinik hat somit im Prinzip einen validierten Prozess, der aufgezeichnet, protokolliert ist und somit auch eine Nachweismöglichkeit hat.
Wie lange hält es dann? Also wie lange kann ich dann das Gerät benutzen? Oder geht es da weniger um die Zeit, sondern um den Nutzer? Das heißt, dass der nächste Nutzer...
Genau, es geht im Prinzip um den Nutzer. Wie ich schon sagte, solange ich das Smartphone oder Tablet selbst in der Hand habe, habe ich dort auf der Oberfläche logischerweise meine eigenen Keime. Es sei denn, es niest oder hustet jemand drauf, aber selbst in diesem Falle könnte ich es dann relativ schnell wieder reinlegen und 30 Sekunden später wäre es dann wieder desinfiziert. Und eigentlich wichtig wäre, bevor es den Benutzer wechselt, dann in das Gerät reinzugeben. Mhm.
Und dem Gerät tut es nichts, um das mal platt zu sagen. Also das Gerät verträgt es, die Technik in dem Gerät, die verträgt es?
Ja, natürlich ist UV-Strahlung auch materialschädigend. Wir haben dazu auch Voruntersuchungen durchgeführt, weil gerade OLED-Displays bestehen ja aus organischen LEDs, die unter dieser Schutzglasscheibe sind. Wir haben also dann verschiedene Handys mal auseinandergenommen, haben uns diese Schutzgläser genauer angeschaut, inwiefern sie UV-durchlässig sind und haben festgestellt, dass sie das sehr, sehr gut abblocken. Das heißt also, das eigentliche Display unten drunter unter dem Touchscreen wird nicht geschädigt. Und Materialschädigungen bekommt, also an Plastikteilen bekommt man eigentlich auch nicht direkt. Im UVC-Bereich, Kunststoffe sind im UVA und UVB relativ empfindlich. Man kennt das von Monitoren, die zum Beispiel lange in der Sonne stehen. Die werden dann halt irgendwie so leicht gelblich, verfärben sich dort, wenn die Weichmacher dann herausgelöst werden und die chemische Struktur sich ändert. Irgendwann wird das dann auch spröde, aber dann bräuchten Sie eine Dosis, die mehrere tausend Desinfektionsvorgänge Desinfektionsvorgängen entsprechen würde.
Die Viren, die da drauf sind, wie soll ich sagen, die sind ja überall in allen Ritzen. Das heißt, das Gerät, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, das umschließt quasi mit Licht das mobile Gerät und kommt quasi überall rein, wo sich die Bakterien und Viren verstecken können. Weil wir sprechen ja da von Bereichen, die man mit menschlichem Auge nicht erkennen kann. Und diese Schmiere, ich kenne jetzt von meinem privaten Gerät, die Schmiere ist ja quasi überall dann, gell?
Ja, das war genau auch der Ansatz, den wir hatten. Der Professor Kipp, quasi der geistige Vater der Idee, sagte halt, es ist nahezu unmöglich, solche Geräte zum Beispiel chemisch aufzubereiten. Das heißt, mit einem Desinfektionsmittel, erstens besteht die Gefahr, dass es ins Gerät reinläuft. Zum anderen, die chemischen Desinfektionsmittel, also Flüssigdesinfektion, hinterlässt natürlich auch Spuren. Alkoholhaltige Mittel zerstören die fettabweisende Schicht auf der Oberfläche. Und thermisch kann ich es auch nicht aufbereiten. Also ein Smartphone in einem Autoklaven würde wahrscheinlich nicht lange überleben. Das heißt, UV-Licht war da die eigentlich naheliegendste Idee. Nun ist natürlich, es gibt ja schon ähnliche Geräte. Kann man in jedem China-Laden kaufen. Ist halt eine kleine UV-Lampe drin, meistens eine klassische Gasentladungslampe. Meist auch nur eine. Und die Geräte sind so klein und kompakt, dass man eigentlich hier kein wirklich diffuses Strahlungsfeld erzeugen kann, was von allen Seiten gleichmäßig auf das Smartphone einfällt. Und gerade solche Bereiche wie eventuell Buchsen, die USB-Anschlussbuchse oder halt eben Bereiche im Lautsprecherbereich werden dann nur unzureichend bestrahlt. Außerdem ist der Einfallswinkel der Strahlung zum Teil sehr ungünstig. Das heißt, das Smartphone wird reingelegt und von der Seite wird bestrahlt. Das heißt also, oben auf dem Display kommt eine extrem geringe Dosis an. Und wie ich schon sagte, die Dosis ist das Entscheidende. Die Dosis und die Wellenlänge.
Jetzt habe ich ein Bild davon gesehen. Meine Tochter, als ich im Homeoffice war, hat es auch gesehen und sich über die rosa Farbe gefreut. Ja. Wie wird denn das am Ende aussehen? Ich habe gelesen, dass Sie noch Partner suchen, mit denen Sie dann eben zusammen dieses Gerät bauen können, um dann vor allem an den Mann und die Frau bringen können in den Krankenhäusern, in den Pflegestationen. Wie ist da gerade der Stand und wie wird es dann am Ende aussehen? Wird es immer noch rosa leuchten?
Also leuchten wird man es auf jeden Fall sehen. Ob es jetzt rosa ist, sei dahingestellt. Also die UV-Strahlung an sich ist unsichtbar. Was man bei UV-LEDs natürlich sieht, das ist eine Nebenlumineszenz im visuellen Bereich. Das ist leicht bläulich, violett. Also das ist durchaus zu sehen, ist natürlich wesentlich dunkler als die eigentliche UV, also die LEDs strahlen schon primär im UV-Bereich. Wir haben ja auch eine Leistung von 2 Watt bei 265 Nanometern, also genau im Wirkmaximum der DNA-Schädigung eingebaut. Und das Gerät in der Pressemitteilung war natürlich erstmal so eine Designstudie, wie könnte man sowas aufbauen. Die ganzen Messungen und so weiter, die wurden im Labor gemacht an den Modulen. Wie gesagt, das erste Bild, das war halt eine Designstudie, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das hier ist halt eben doch praktikabler, weil diese Geräte, die kann ich im Prinzip fertig kaufen, muss halt nur die entsprechende Elektronik einbauen. Und wir haben hier in Thüringen auch einen Partner, mit dem wir schon Projekte im UV-LED-Bereich gemacht haben. Das ist die Firma Purion. Und wir streben an, dass wir auch über sie dann die Vermarktung dann übernehmen.
Ja, ich weiß natürlich auch, dass die Prototypbilder dann ein bisschen anders aussehen als dann am Ende das Gerät aussieht. Ist auch verständlich, weil man vorher vielleicht noch nicht ganz weiß, welche Materialien man verwendet, aber man hat eine gewisse Vorstellung als Entwickler, wie das aussehen soll. Alle reden über Masken und die andere Diskussion, die das begleitet, ist, wie desinfiziere ich diese Masken, weil wir ja wenig Masken haben, wenig Einwegmasken und es wird ja empfohlen, diese zu desinfizieren. Und es geistern im Internet schon zahlreiche Tipps und Tricks und Lifehacks rum, wie man die Masken am besten desinfiziert. Könnte man die Masken auch in das Gerät packen und damit desinfizieren?
Könnte man prinzipiell, man hat natürlich bei Stoffen das Problem, die Oberfläche erreicht man relativ gut, aber gerade bei diesen selbstgenähten Masken, sage ich jetzt mal, wo Stofflagen übereinander liegen, wird es schwierig, mit dem UV-Licht reinzukommen. Das heißt also, dort könnten sich aus meiner Sicht Bereiche bilden, die ich nicht desinfizieren kann. Das sind die Smartphones in dieser Hinsicht deutlich einfacher zu desinfizieren. Also da würde ich dann eher schon, wenn das solche Stoffmasken sind, die bei entsprechenden Temperaturen, also deutlich über 60 Grad, am besten bei Kochwäsche, einfach regelmäßig auswaschen. Und die sind ja auch schnell getrocknet.
Könnte man sich langfristig quasi, weiß ich nicht, ein Gerät vorstellen, das ein bisschen größer ist. Ich sag mal, wie so eine Solarium-Liege, aber dann quasi hochkant, wo man dann ein Beatmungsgerät reinschiebt, dann wieder verschließt und dann komplett desinfiziert. Das ist sicherlich noch Zukunftsmusik, aber Sie haben ganz zu Beginn von der, sagen wir, Technologielimitierung bei UV-Licht noch gesprochen oder bei dem Licht, was Sie nutzen. Wann könnte man da hinkommen, dass wir quasi genug Leistung bei dem Licht haben, um sowas zu realisieren?
Nun gut, die Leistung der LEDs ist momentan im Verhältnis zu weißen LEDs noch relativ gering. Aber wie das in der Elektronik halt so ist, sie steigen von Jahr zu Jahr. Also wir haben jetzt schon fast gegenüber den Leistungen, die wir am Anfang der Projektphase hatten, etwa Verzehnfachung der UV-Leistung. LEDs haben aber gegenüber klassischen Strahlern einige entscheidende Vorteile. Und das ist eine variable Wellenlänge. Ich kann also während der LED-Herstellung die Emissionswellenlänge festlegen. Und mit Partnern zusammen haben wir natürlich auch hier entsprechende Voruntersuchungen gemacht. Und es ist allgemein bekannt, dass die Emission einer Quecksilber-Niederdrucklampe, die liegt bei 254 Nanometer. Und das ist nicht exakt das Wirkoptimum. Die DNA wird am effektivsten bei 265 Nanometern geschädigt. Das klingt jetzt erstmal nicht viel zwischen 254 und 265, macht aber bei einigen Erregern also durchaus schon mehr als eine Lockstufe bei derselben Dosis, die ich aufbringe, aus. Das heißt, anstatt 99,9% hätte ich dann 99,99%. Das ist nochmal ein Zehntel der Keime, die nur noch überleben würden, bei derselben Dosis, die ich appliziere. Und das nur allein durch die Verschiebung der Wellenlänge. Zudem sind LEDs mechanisch wesentlich stabiler. Ich habe eigentlich die Gefahr von Glasbruch überhaupt nicht mehr. Wenn mir so ein Desinfektionsgerät irgendwo mal runterfällt und ich habe eine Quecksilberdampflampe drin, dann habe ich halt das Quecksilber in der Raumluft. Das ist natürlich gerade auch im medizinischen Bereich eigentlich nicht wünschenswert. Ich habe Glassplitter und was auch ein Vorteil der LEDs gegenüber klassischen Strahlern ist, sie haben keinerlei Aufheizphase. Eine Gasentladungslampe braucht immer eine gewisse Zeit, um ihre volle Leistung zu entfalten. Sie kennen den Effekt von den Energiesparlampen, die ja zum Teil, gerade wenn es kalt war, auch immer eine Weile gebraucht haben, bis sie ihre volle Helligkeit erreicht haben. Und genauso ist das mit den klassischen UV-Lampen. Das heißt, ich kann die nicht einfach ein- und ausschalten. Die würden auch viel zu schnell altern. Und hier bieten LEDs halt eben den Vorteil, dass ich im Prinzip sie sogar sehr schnell schalten kann, oft schalten kann. Die sind also völlig schaltresistent.
Ja, das war die Aufzeichnung eines Gesprächs mit Thomas Westerhoff vom Institutsteil Angewandte Systemtechnik des Fraunhofer IUSB. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen gibt es wie immer unter www.fraunhofer.de.
Fraunhofer. We know how.